Dankeschön. Das kenne ich auch. Ich bin ja oft im Büro, dann jogge ich manchmal bei meiner Gewichtsklasse, ich sag mal über 90 Kilo, wenn man da nicht läuft, Wald läuft, dann bebt so manchmal die Erde. Man ist aber ganz glücklich, bis dann jemand an einem vorbeiläuft, der 30 Kilo leichter ist und man hat den Eindruck, der schwebt über den Waldboden. Dann wird man so ein bisschen neidisch und denkt, naja, wenn ich so viel leichter, dann könnte ich das auch. Dann erklärt man das mit schweren Knochen und vielen Muskeln, aber das nützt dann auch nicht viel. Dann wünscht man sich manchmal, wäre ein bisschen leichter. Das gibt's bei kleinen Dingen. Ich habe euch erzählt, dass meine Frau leider im September verstorben ist. Das gibt's auch in großen Dingen. Meine Frau hat gesund gelebt. Und wenn man dann an Krebs erkrankt, macht man sich manchmal Gedanken und sagt, warum meine Frau? Und man wird vielleicht neidisch auf Menschen, die ungesund gelebt haben und viel älter werden und denkt, eigentlich wäre das doch irgendwas viel gerechter. Und ihr habt ja auch einige Dinge genannt. Der Neidfaktor. Wie gehe ich also gegen Neid vor? Das Heilmittel gegen Neid. Ich habe es hier hingeschrieben. Ich möchte Ihnen, euch drei Gedanken mitgeben. Das erste habe ich überschrieben. Hüte dich vor dem Vergleich. Das wurde ja sehr schön deutlich. Hüte dich vor dem Vergleich. Ich möchte etwas aus Psalm 73 gleich lesen. Und da geht es um einen Mann, der heißt Asaf. Das war der Leiter des Tempeldienstes. Das war ein Mann, der konnte so super Musik machen wie ihr. Das war sein Beruf, Musiker. Der war angesehen in der Gemeinde. Der hat einen guten Stand. Der hatte eigentlich keinen Grund, irgendwie traurig zu sein. Wir lesen das auch im Psalm 73, Vers 1, wenn ihr einmal das einblendet. Da heißt es, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm ganz vertrauen, das kann niemand bestreiten. Also er freut sich. Und dann allerdings in diesem Psalm 73, von einem Moment zum anderen, ändert sich der Tenor. Plötzlich bekommt das Ganze ein anderes Gesicht. Wir lesen das in Vers 3, Psalm 73, Vers 3, da heißt es, denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Was ist geschehen? Genau das, was wir im Anspiel gesehen haben. Ein Mann, der bisher mit seinem Leben zufrieden war, wo alles in Ordnung war, der sieht, wie andere leben, die Gott gar nicht interessieren, die an Gott gar kein Interesse haben, und plötzlich verändert sich in seinem Leben alles. Im Anspiel wurde das sehr schön deutlich. Das Problem beginnt mit dem Vergleich. Also solange wir uns nicht vergleichen, scheint die Welt in Ordnung. Und wenn man dann auf Menschen schaut und denkt, denen geht's eigentlich unverhältnismäßig gut, dann bekommt man plötzlich Probleme oder Nöte. Wisst ihr, der Asaf, der schaut weg von dem, was er hat. Und er sieht diese, in Psalm 73 geht es um gottlose Menschen, die bewusst gegen Gott leben. Da gibt es so schöne Formulierungen, die leben so gut, dass ihnen vor lauter Wohlstand sie kaum noch die Augen aufmachen können, weil sie so dick sind, weil es ihnen so gut geht. Und er sagt, die leben doch bewusst gegen Gott, die wollen von Gott gar nichts wissen. Und denen geht so unverschämt gut, das ist doch nicht richtig. Und dann beginnt für ihn die Schwierigkeit. Wisst ihr, dann fragt er, warum geht es mir nicht so wie denen? Ich lebe doch mit Gott, Gott interessiert mich, ich gebe Mühe, ich mache Musik für Gott. Und jetzt schau mal mein Leben an und vergleich's mit diesen Kindsköpfen da, wie die leben und was die haben. Und ich möchte den Bogen einfach mal zu dir und mir schlagen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir haben ja einige schon gesehen. Für Schüler, es kann sein, du gibst in der Schule wirklich Mühe, du lernst für Arbeiten, das ist gut. Aber dann gibt's in deiner Klasse jemand, der lernt nichts oder fast nichts und der schreibt nur Einsen und Zweien. Und dann hat man manchmal den Eindruck, wieso hat er das verdient? Eigentlich müsste ich die guten Noten bekommen und nicht der. Oder du bist vielleicht noch nicht verheiratet, du bist auf der Suche nach einem Mann oder einer Frau, Single, unfreiwillig, es gibt auch freiwillige Singles, aber du möchtest gerne jemanden kennenlernen, aber du findest im Moment, scheint die Welt für dich nicht gemacht, der Richtige ist noch nicht da oder die Richtige. Und dann ist plötzlich jemand in deiner Klasse, auf deiner Arbeitsstelle, der jetzt jemand gefunden hat, den du vielleicht auch mochtest und in dir grummelt so und du denkst, eigentlich wäre das vielleicht für mich jemand gewesen, an dem ich Interesse gehabt hätte. Oder wenn man älter ist, dann kann sein, dass man, wie gesagt, gesund gelebt hat und man sieht den Nachbarn, der wirklich sein Leben genossen hat, sage ich mal in Anführungszeichen, geraucht und vielleicht getrunken wie ein Schlot, dem geht's blenden und man selber kriecht so durchs Leben und kann nicht mehr und hat Arthritis oder was Ähnliches und kommt so damit gar nicht zurecht. Das Problem beginnt also mit dem Vergleichen. Darum ist das Erste ganz wichtig, dass wir uns vor dem Vergleich ein Stück scheuen, dass wir lernen, auf das zu schauen, was wir haben. Wisst ihr, jemand hat mal gesagt, Dankbarkeit ist ein gutes Mittel gegen Neid. Wenn ich erst mal schaue auf das, was ich besitze. Ich habe, glaube ich, schon ein Bild übersprungen, ihr könnt mal weitermachen. Nicht das mit den Gummibärchen, das mit dem Schuh. Einfach mal weiterklicken. Ich möchte euch das ein bisschen erklären mit Dankbarkeit. Ich habe ein Beispiel gelesen von einem Pastor, der war in Uganda und hat dort einen Gottesdienst besucht. Und in diesem Gottesdienst ist etwas ganz Besonderes passiert. Dann wurde Freiraum gegeben, wer etwas erzählen will, was er im Glauben erlebt hat, der soll nach vorne kommen. Dann kam eine Frau nach vorne und die hat dann erzählt, Brüder und Schwestern, also in Afrika ist das ein bisschen lebendiger als bei uns, Brüder und Schwestern, ich habe was Tolles mit Jesus erlebt. Und alle schon, Halleluja, Schwester, Halleluja, was ist denn los? Und hat gesagt, Brüder und Schwestern, ich habe vor Monaten um Schuhe gebeten. Und jetzt schaut, der Herr hat mir Schuhe geschenkt. Und sie hat dann ihre Schuhe gezeigt. Und die ganze Gemeinde hat angefangen, laut zu jubeln und zu singen und zu klatschen. Und dann ist dem Pastor etwas passiert, was er gesagt hat. In diesem Moment ist es mir kalt durchs Herz gegangen. Ich habe noch nie in meinem Leben für meine Schuhe gedankt. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, Danke zu sagen, dass ich so viele Schuhe besitze. Und er sagt, für ihn war das ganz wichtig, dieser Gedanke, nicht nur zu schauen, was man nicht hat, sondern auf das zu schauen, was Gott mir schon geschenkt hat. Also das ist dieser erste Punkt, der erste Gedanke, vom Vergleichen vielleicht auch wegkommen zur Dankbarkeit, zu sagen, Herr, ich möchte dir danken für das, was ich besitze. Es gibt so einen alten Spruch, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Das richtet uns neu aus. Das war also dieses Erste. Der zweite Gedanke, sei dir der Konsequenzen bewusst, wenn ich dem Neid erliege, wenn ich mich dem hergebe. In Jakobus 3, Vers 16 im Neuen Testament gibt es einen Vers, da heißt es, denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge, heißt es da. Und wisst ihr, wenn man dem Neid im Leben Raum gibt, dann beginnt der Neid, Beziehungen zu zerstören. Dann beginnt der Neid, mich selber zu schädigen. Das beginnt bei mir selber. Ich drehe mich dann um Dinge, die negativ sind. Ich schaue auf Dinge, die ich nicht habe, die ich gerne hatte. Ich komme in so eine Spirale und denke Dinge, die vielleicht nicht gut sind, weil ich dem anderen das nicht gönne, was er besitzt. Es gibt so ein Beispiel von Fischern, die sagen, ein Krebskorb, der braucht zum Beispiel keinen Deckel. Dann wenn Krebse in so einem Korb krabbeln und einer will rauskrabbeln, was machen die anderen Krebse? Sie schnappen scheinbar den Krebs und ziehen ihn wieder runter. Die gönnen es ihm nicht, dass er in die Freiheit kommt, wieso auch immer. Und manchmal ist es bei uns ähnlich. Manchmal gönnen wir den anderen nicht, was wir selber nicht haben. Und dem Asaf, dem geht das ähnlich. Im Psalm 73, Vers 14, da gibt er dem Neid in sich Raum und dann heißt es plötzlich, jeder Tag wird mir zur Qual, eine Strafe ist er schon am frühen Morgen. Ich habe euch dazu ein Bild mitgebracht, wenn ihr einmal weitermacht. Wir kennen das aus Sprichwörtern. Grün vor Neid werden, wenn einem die Galle hochkommt, da kommt das her. Dann wird man grün vor Neid oder man platzt vor Neid, weil in einem sich etwas anstaut und das ist ungesund, das will irgendwie raus. Oder blass werden vor Neid, weil der Blutdruck vielleicht in den Keller geht und weil man so grummelt. Das spiegelt sich selbst in so einen Sprichwörtern wider, was Neid in unserem Leben ausübt. Das Problem ist, dass es nicht nur die Beziehung zu mir selber belastet und es beginnt dann auch, dass ich gegenüber anderen Menschen schlecht denke. Dass ich gegenüber anderen Menschen meine Beziehung gestört wird. Eine der bekanntesten Geschichten der Bibel ist ja, wo David den Goliath besiegt. Für Kinder, für mich, ich fand das immer eine ganz tolle Geschichte. Aber wisst ihr, im Kapitel danach ist es ganz interessant. Dann ziehen Leute durch die Straße und singen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Und dann liest man im Alten Testament, dass der König Saul plötzlich, weil jemand beliebter ist als er, dieser David, sich vornimmt, den bringe ich um. Also bis zum Mord geht das und er versucht später einmal sogar seinen eigenen Sohn mit dem Speer aufzuspießen, weil er sich auf Davids Seite stellt. So vergiftet ist seine Beziehung, weil er so neidisch ist und das nicht erdulden kann, dass es ihm so gut geht. Und das Schwierigste und das Schlimmste vielleicht ist, Neid zerstört auch meine Beziehung zu Gott. Das erlebte Asaf auch, als er sich diesem Neid hingibt, heißt es im Psalm 73, Vers 2, ich aber hätte beinahe an ihm, an Gott gezweifelt, fast hätte ich den Glauben aufgegeben. Wisst ihr, Neid ist immer auch ein Stück, in letzter Konsequenz, Misstrauen gegen Gott. Jemand hat mal gesagt, weil ich damit zurechtkommen muss, dass Gott sich mit anderen Menschen beschäftigt, außer mit mir, dass er denen auch was Gutes gönnt. Und das kann manchmal dazu führen, dass Menschen sagen, Gott, wenn du so bist, dann möchte ich mit dir nichts zu tun haben. Die haben das gar nicht verdient. Und der Mann schreibt das, dass das so weit in ihm war, dass es ihn fast zu Fall gebracht hätte. Und wichtig ist, dass wir das nicht zulassen. Darum komme ich zu dem dritten, und das ist eigentlich die Lösung, finde ich, was uns hilft, außer der Dankbarkeit, wie wir damit umgehen können. Wisst ihr, die Wende für den Asaf, die kommt, als er mit diesem Gefühl nicht mehr umgehen kann, weil ihn das so umtreibt. Dann geht er in den Tempel, weil er da ja seinen Beruf, er singt da ja, und dann heißt es plötzlich im Psalm 73, Vers 17, da ging ich in Gottes heiligen Tempel und dort wurde mir auf einmal klar, Punkt, 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 da erkennt er, als er im Tempel ist, was er in Gott hat und was diese Menschen, die scheinbar so glücklich sind, dass die eigentlich gar nichts haben. Nichts, was sie mitnehmen können. Die mögen reich sein, aber sie werden eines Tages nicht bei Gott sein, weil sie von Gott gar nichts halten wollen. Und er erkennt, wie reich er beschenkt ist. Und dann möchte ich Mut machen, dass wir die Gemeinschaft, die Begegnung mit Gott suchen, damit wir erkennen, wie reich wir beschenkt sind, was wir haben, was wir besitzen. Dass man den Reichtum als Kind Gottes erkennt. Wisst ihr, als er in dem Tempel ist, dann sieht er nämlich, was Gott ihm geschenkt hat. Im Psalm 73 heißt es dann weiter in den Versen 23 und 24, jetzt aber bleibe ich immer bei dir, und du hältst mich bei der Hand, du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wisst ihr, ich habe euch das erzählt von meiner Frau, und man hätte auf diesen Gedanken kommen können, neidisch zu sein auf Menschen, die viel länger leben und ungesund gelebt haben. Aber diese Bibelworte waren für meine Frau die Hilfe, nicht neidisch werden zu müssen, zu wissen, als Kind Gottes, wenn ich mit Jesus lebe, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann habe ich eine Hoffnung, die andere Menschen nicht haben. Das klingt vielleicht komisch, wenn ich das sage, aber die Beerdigung meiner Frau war eine schöne Beerdigung. Nicht, weil sie gestorben ist, sondern weil sie Zeichen geben konnte der Hoffnung, die in ihrem Leben ist. Weil sie nicht neidisch sein musste auf Menschen, die jetzt vielleicht länger leben, aber sie wusste, wo sie hingeht, dass sie ein Ziel hat, eine Hoffnung hat. Und das ist ein unwahrscheinlich großes Geschenk, wenn wir auf Gott sehen und sehen, was Gott uns geben kann, was wir in Christus haben. Es gab einen Mann in Süddeutschland, Ludwig Hofacker, der hat das einmal so beschrieben, sein Gehorsam, also Jesu Gehorsam, macht gut deinen Ungehorsam. Seine Liebe macht gut meine Lieblosigkeit. Seine Geduld macht gut meine Ungeduld. Seine Arbeitstreue, meine Untreue und meine Faulheit. Mein Gott ist größer als ich. Er hat mich lieber, als ich mich selbst habe. Ich bin von ihm mehr gehalten, als ich mich selbst halten kann. Wenn ich mich auch selbst aufgeben wollte, so will er doch mich nicht aufgeben. Und dann, er kann es nämlich nicht vergessen, was ich ihn gekostet habe, wie teuer ich erkauft bin. Nur Christus ist es, der uns durchbringt, liebe Leute. Sein Leben muss es tun, nicht mein Leben. Seine Liebe, nicht meine Liebe. Wenn wir auf Jesus schauen und erkennen, was wir in Jesus haben, dann sehen wir, wie reich beschenkt wir sind als Christen, welche Hoffnung wir haben. Und das hilft uns, wegzuschauen von dem, was wir nicht haben, nämlich auf das zu schauen, was wir haben. Und ich finde, das ist das, was wir brauchen, auf Jesus zu blicken. Ich fand, wenn ihr einmal das Bild, das nächste einblendet, da ist ja die Rede davon, Gott nimmt uns an der rechten Hand. Ich fand es sehr schön, ein Mann ist mit seinem Sohn einkaufen und der Sohn im Laden, der macht ziemlich Randale, also der ist sehr unruhig. Und der Vater, der beginnt dann ein Lied zu singen, er kann nicht gut singen und das Lied hat er sich so ausgedacht, mein Sohn, ich hab dich lieb und irgendwie in diese Richtung und es ist toll, dass es dich gibt. Das klappt dann so ein bisschen, dass der Sohn ruhig wird und zuhört, obwohl der Vater nicht so gut singt. Und schön ist, als der Vater dann mit ihm zum Auto kommt und ihn ins Auto setzen will, dann sagt der Sohn, Papa, nochmal, sing nochmal für mich. Und dann muss der Vater das Lied nochmal singen. Und das Schöne ist, dass Gott eigentlich derjenige ist, der dieses Liebeslied von Anfang an für dich und für mich gesungen hat. Der also andauernd unterwegs ist und dir singt, zusingt, ich hab dich lieb. In Jeremia 31, Vers 3, das seht ihr hinter mir, das ist zwar eine Zusage zuerst mal an das Volk Israel, aber ich denke, es ist auch an alle gerichtet, die mit Jesus unterwegs sind. Da sagt Jeremia, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wisst ihr, warum ich heute Pastor bin, ist nicht, weil das so ein guter Beruf ist, ist sicher auch schön, sondern ich bin Pastor geworden, weil mich das berührt hat, dass es jemand gibt, der mich lieb hat. Weil es jemand gibt, der für mich gestorben ist, der nicht will, dass ich irgendwann verloren bin, sondern der gesagt hat, für dich habe ich die Schuld getragen. Weil ich das erlebt habe, bin ich heute hier, stehe ich da, wo ich jetzt bin. Das habe ich Jesus zu verdanken, nicht mir. Und da bin ich sehr dankbar und ich wünsche dir, dass das dir auch hilft, mit dem Neid umzugehen, dankbar zu werden, die Konsequenzen zu durchdenken, was es bedeutet und wirklich dein Vertrauen ganz an Jesus festzumachen, der auch für dich und mich dieses Liebeslied immer wieder singt, ich habe dich lieb, ich möchte, dass du in Beziehung zu mir lebst. Ich wünsche uns, dass wir das so erleben und spüren, dass in der Begegnung mit Jesus der Umgang mit dem Neid nicht aufhört, also nicht, dass wir plötzlich gar nicht mehr neidisch sind, aber dass wir immer wieder merken, wenn ich zu Jesus komme, ich bin reich beschenkt, ich muss eigentlich nicht das haben, was andere unbedingt haben. Das wünsche ich Ihnen. Wenn dazu noch jemand Fragen hat, darf man mich gerne dazu hinterher ansprechen. Dankeschön. Amen.